zum Top 4. Das Thema ist jetzt ISRS Third Countries. Und Danny Kutter hat da mal was vorbereitet und Kathi Beiersdorf wird gleich mit kommentieren.
Ja, danke, Herr Landvermann. Ich teile dann direkt mal die Unterlage für heute. Wie Sie gesehen haben, war es nur in Anführungszeichen eine Covernote und als nicht öffentliche Unterlage die aktuellste Version von dem NESSTC. Öffentlich war nur eine Track Changes Version, deswegen hatten wir uns, das wollten wir uns allen nicht antun, deswegen haben wir uns für die nicht öffentliche Unterlage entschieden. Während ich teile, ich würde das Wort, glaube ich, gleich mal an Kathi übergeben, wenn sie möchte, um so die neuesten Eindrücke aus der quasi parallel laufenden FRAG-Diskussion mal mit uns zu teilen.
Ja, sehr gerne. Genau, parallel läuft insbesondere oder lief insbesondere noch die Diskussion beim SR-Board in der letzten Woche und was derzeit noch in Abstimmung befindlich ist, das ist zum einen die Basis for Conclusion und zum anderen auch der Fragebogen oder die Fragen, die dann für die Konsultationsfrist zur Verfügung gestellt werden. Die Basis for Conclusion kann noch bis nächsten Montag kommentiert werden. Also wir sind wirklich in den letzten Zügen, was die Finalisierung der Unterlagen und der Standards und der Zusatzunterlagen betrifft. Vielleicht noch gerne nochmal die Themen aufnehmen, die letzte Woche, oder nicht letzte Woche, sondern bei der letzten Fachausschusssitzung besprochen wurden. Da gab es ja nochmal den Hinweis darauf, dass man jetzt wirklich gucken muss, auch so ein bisschen Ruhe vielleicht in das Thema reinzubringen, weil die EU-Kommission vorgegeben hat, den Mixed Approach anzubieten und deshalb jetzt auch diesen, der von EFRAG jetzt ja vorgeschlagen wird, als einer zusätzlich zu dem Global Approach der beiden Ansätze, dass man den auch unterstützt und jetzt eben dazu auch die Rückmeldung einholt, ohne dass man eben jetzt den auch schon zu sehr zerredet. Denn das ist letztlich eine Entscheidung, dort diesen Mixed Approach mit anzubieten und demzufolge sollte das jetzt dann auch erfolgen, ohne, wie gesagt, zusätzlich das sehr im Detail noch zu kommentieren. Das wird sich zeigen, wie das in den finalen Unterlagen aussehen wird, weil doch sehr viele Tech-Mitglieder und auch die SRB-Mitglieder in ihrer öffentlichen Sitzung in der letzten Woche doch nochmal sehr stark darauf hingewiesen haben, wie schwierig sie diesen Mixed Approach finden. Es gab dann beim SRB aber auch die Stimmen, die gesagt haben, jetzt lasst uns erstmal gucken, wir veröffentlichen das jetzt erstmal und dann lasst uns erstmal gucken, was das Feedback dazu sein wird. Also das nochmal zu diesem Thema Mixed Approach, was ja immer wieder auch sehr kontrovers und kritisch diskutiert wurde. Das andere Thema war noch sehr, sehr interessant, was wir auch im Fachausschuss letztes Mal intensiver diskutiert haben, nämlich wie soll eigentlich bestimmt werden, worauf sich der Anteil, also beim Mixed Approach will ich ja nur die europäisch basierten Impacts oder die Impacts, die eine Auswirkung haben auf Europa, die sollen ja festgestellt werden. Und dafür kann man sich natürlich alle möglichen Kriterien vorstellen, wie man das feststellt. Ein Kriterium, was jetzt bei EFRAG gewählt wird in dem Standard, ist die Products sold or Danny, du weißt das Wording jetzt bestimmt, reasonably expected to be sold. Das ist sozusagen in the European market. Das ist jetzt sozusagen das Wording, wie man abgrenzen will, was sind denn jetzt wirklich die Impacts für Europa. Der Fachausschuss hat dann beim letzten Mal gesagt, naja, das hört sich extrem kompliziert an. Wie will man dann sagen, was jetzt reasonably expected to be sold ist? Und ist es nicht einfacher, man stellt wirklich nur auf diesen Punkt sold ab, also was wirklich verkauft wurde. Das haben wir dann auch nochmal vorgetragen im Tech und in der Sitzung. Und ich fand das ganz interessant, dass gerade Sebastian Heinkes hatte dazu dann auch nochmal ausgeführt, dass das auch der Startpunkt war, von dem aus EFRAG losgegangen ist. Sie haben dann aber gemerkt, dass es praktisch nicht zu dem System passt, wie eben solche Impacts erfasst werden. Also man erfasst sie eben nicht produkteweise, was jetzt wirklich verkauft wurde, sondern es geht eben über das Jahr hinweg in meiner Produktion, in meiner Geschäftstätigkeit sozusagen, was fallen dort für Impacts an? Und dann diese Umordnung vorzunehmen zu den Produkten, dass ich jetzt sage, okay, 20% habe ich dann wirklich in die EU verkauft. Das ist schwieriger gewesen, als wenn man sagt, guck dir, oder dann, dass ich noch vom Jahr vorher dann vielleicht noch wieder Impacts zurechnen müsste, weil ich habe die jetzt erst verkauft, aber in dem Vorjahr schon die Impacts gehabt. Diese Zuordnung ist eigentlich unnatürlicher, sage ich mal, aus Sicht der Geschäftsabläufe in einem Unternehmen, als die Zuordnung zu sich zu überlegen, was sind denn die Produkte, die höchstwahrscheinlich in Europa verkauft werden. Man kann ja dann auch zurückgehen auf vergangene Daten, was man da für Anhaltspunkte hat. Aber es ist praktisch in der Erfassung der Informationen und in der Verarbeitung und im Reporting würde das besser passen, sich wirklich genau das Geschäftsjahr anzugucken und dann eben für dieses Geschäftsjahr zu sagen, der Anteil an Impacts wird so ermittelt, dass ich sage, was ist tatsächlich was erwarte ich von diesen Impacts, dass sie den europäischen Markt Auswirkungen haben dort? Das fand ich nochmal eine sehr interessante Diskussion. Das heißt nicht, dass wir diese Auffassung teilen müssen, aber ich wollte es euch nochmal vorstellen, was da das Gegenargument war, sodass wir das im Zweifelsfall auch nochmal diskutieren können. Und ansonsten wird der Standard jetzt so veröffentlicht in einer sehr ähnlichen Version wie die, die Danny heute vorstellen wird.
Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Aber was hilft mir denn das Thema dann, wenn ich sage, ich habe diese Erwartungen damit rein? Also entweder rede ich über tatsächliche Umsätze oder ich rede über erwartete Umsätze. Der Unterschied ist ja nur letztendlich daran etwas Zukunftsbezogenes. Oder wollte ich da was auch möglicherweise, was ich meinte, hätte verkaufen zu müssen? Also das ist für mich immer noch nicht ganz schlüssig im Sinne von objektiv feststellbar.
Genau, also in der die Idee war, wenn ich sage, nur die verkauften Produkte, dass ich ja dann für diese Produkte zum Beispiel auch Impacts aus den Vorperioden haben könnte, dass man praktisch dann eine periodenübergreifende Erfassung der Impacts machen müsste. Während wenn man sagt, ich gucke mir meine Periode an und gucke mir das an, was what I reasonably expect to be sold in Europe, dass ich von dem, was ich in dem Jahr erfasse, praktisch eine Kalkulation vornehme. Und dass das der Vorteil wäre, weil es eben wirklich diese Jahresscheibe erfasst.
Aber wer erfasst denn so seine Daten?
Naja, jahresscheibenmäßig erfassen, glaube ich, die Rückmeldung da eher von den Unternehmen. Aber ich habe so verstanden, dass bei den meisten eben die Impacts jahresscheibenmäßig erfasst werden und gerade nicht auf die Produkte bezogen.
Ich glaube, gerade da müsste ich doch eigentlich sagen, ich hätte das produktbezogen ermittelt und würde das dann hochrechnen. Also es ist etwas merkwürdig, immer noch. Aber vielleicht können die Unternehmensvertreter mal was dazu sagen. Also ich tue mich immer noch schwer damit.
Da können wir vielleicht auch in Kürze reinstarten, wenn wir auch in den Standard gucken. Vielleicht hilft das dann noch reinzugucken.
Ja, denke ich auch.
Gut, dann würde ich sagen, Kati, hast du noch was? Sonst,
das wären gut. Die beiden Hauptpunkte gewesen. Danke.
Okay, danke dir. Dann starten wir mal rein. Ich überspringe mal den Teil in der Covernote und würde vielleicht ein bisschen Kontext erstmal geben. Wir hatten ja bisher wie sie noch bis vor kurzem hießen, NERSS. Da gibt es jetzt ein Rebranding zur ERSS-TC. Die hatten wir schon ein paar Mal jetzt auf der Agenda im Fachausschuss. Bisher waren es, also themenbedingt halt auch, weil das sehr komplex ist, Educational Sessions, wo wir uns halt auch den Rahmen aus der Bilanzrichtlinie angeguckt haben, der ja wichtig ist, um zu verstehen, in welchem gesetzlichen Umfeld EFRAG eigentlich operiert bei der Standardausarbeitung. Und wir hatten uns einzelne Stücke, wenn auch quasi Herzstücke der Standards angeguckt, wie beispielsweise die Mixed Approach. Was wir heute machen wollen, weil die Zeit schreitet halt voran und ich glaube, da könnte man noch Wochen oder Monate lang diskutieren, was der richtige Ansatz ist, aber die Zeitleiste ist, wie sie ist, nämlich dass die Konsultationsentwürfe jetzt, wo der Delegated Act ja verabschiedet ist zum Set 1 durch die Kommission, die Konsultation zu den ERSS-TC auch noch im Juli starten soll, also Mitte Juli. Das heißt, wir haben vielleicht noch ein, zwei Wochen, bis die Konsultation auch wirklich startet mit 100 Tagen Kommentierungsfrist. Deswegen hatten wir uns für heute entschieden, wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Und dankenswerterweise gibt's ja, das hatte Kati gerade schon angesprochen, Entwürfe von Konsultationsfragen, wie sie dann auch wirklich da auftauchen sollen. Und was wir heute machen wollen, ist wirklich einmal durch diese vielleicht oder vielleicht auch nicht Konsultationsfragen mal durchgehen und den Fachausschuss um eine kurze Einwertung zu den Fragen, die da gestellt werden, bitten. Zu dem Dokument, was man gesehen hat, muss man sagen, dass der Aufbau ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der erste Teil ist ganz normal, halt verpflichtende Angaben zu demjenigen, der an der Konsultation teilnimmt. Der zweite Teil ist ein sogenanntes High-Level-Feedback. Und da heißt es, dass das Feedback dazu, ich muss hier gerade mal den schieben, dann sehe nur ich den Balken, dass die Beantwortung dieser Fragen zum High-Level-Feedback verpflichtend ist und da auf alle Fragen geantwortet werden muss. Also EFRAG gibt noch relativ strikte Vorgaben für die Beantwortung der Konsultationsfragen vor. Der zweite Teil, der kommt dann weiter unten, dass das, Sie haben es Detailed Feedback genannt, da ist der Hinweis, dass Antworten darauf optional ist. Und zusätzlich zu diesen Fragen, die bei dem detaillierten Feedback teilkommen, gibt es noch eine zusätzliche Section, die haben wir jetzt hier nicht aufgenommen, wo halt offenes Feedback gegeben werden kann auf Level von einzelnen Disclosure Requirements oder Textziffern aus dem ESRSTCED. Also das nur zur Einordnung. Verschiedene Layers an Fragen, wovon EFRAG auch vorgeben wird, eine unterschiedliche Stringenz bei der Beantwortung. Und ich glaube, auch diskutiert war, dass den Raum für Antworten zu begrenzen auf 300 Wörter oder so, was bei einigen Fragen auch problematisch sein kann. Einfach so ein bisschen Kontext für die Fragen zu geben. Dann starten wir mal rein mit dem High-Level-Feedback. Wie gesagt, Kadi, gerne.
Ja, nur ganz kurz an der Stelle. Das ist aber auch etwas, was wirklich schon sehr intensiv auch angemerkt wurde. Also wir haben das auch zurückgemeldet, dass das mit den 300 Begrenzungen, dass das wirklich auch schwierig sein kann und auch vielleicht gar nicht erforderlich ist.
Okay, dann gehen wir wirklich mal ins Feld sozusagen und fangen mit dem Teil High-Level-Feedback an. Wie gesagt, hier sind Antworten verpflichtend und man soll auf alle Fragen antworten. Der erste Themenblock an diesem High-Level-Feedback-Teil dreht sich um das ESRS-Z1 bzw. Revised ESRS-Z1 als Ausgangspunkt für die Erarbeitung der ESRS-TC und um den Ansatz für die Erarbeitung. Die erste Frage ist relativ generisch, die EFRAG stellen möchte, nämlich ob grundsätzlich dem Ansatz zugestimmt wird, den EFRAG verfolgt bei der Umsetzung halt der Vorgaben in Artikel 40a bis 40d, also für die Drittstaatenvorgaben, beziehungsweise bei der Erarbeitung der ESRS-TC, ob dem Ansatz zugestimmt wird. Und der Ansatz lässt sich zusammenfassen, dass halt geguckt wird, was denn vorgegeben in Artikel 40a an CSRD-Inhalten, die durch die Standards abgedeckt werden müssen. Das ist in Summe sind das Angaben über Auswirkungen, das heißt alle Informationen mit Bezug zu Risiken, Chancen, Abhängigkeiten und Resilience, Widerstandsfähigkeit, sollen gestrichen werden, genauso wie Angaben, die einen Bezug zur Taxonomieverordnung haben. Also die erste Frage ist eigentlich nur, wird grundsätzlich dem Ansatz für die Erarbeitung der ESRS-TC zugestimmt, dass Z1 die Basis ist und alle Angaben, die nicht gedeckt sind, von den Vorgaben in Artikel 40a gestrichen werden. So, was da mitschwingt, oder wäre ein anderer Ansatz für die Erarbeitung der ESRS-TC zweckmäßiger? Lass die Frage kurz wirken und kann wieder nur sagen, ich sehe nur vier Kacheln.
Vielleicht kann ich mal einen Aufschlag machen dann. Also ich hätte immer noch Bedenken im Sinne von mit welchen Prinzipien man da reingeht. Für mich an erster Stelle wird dann einfach die Einfachheit der Anwendung dieser Regelungen stehen, einfach um dann diese Hemmschwelle zu senken, letztendlich tatsächlich hier etwas zu berichten. Und dann besteht natürlich schnell die Gefahr, dass man sich hier wieder das Perfekte, das ist das Feind des Guten, mit zu stark dem Wunsch geprägt, nach dem Motto, wir schließen das die letzte Lücke noch, hinterher zu Regelungen gelangt, die äußerst komplex sind und hinterher unter Umständen das Gegenteil bewirken von dem, was man eigentlich bezweckt, dass insoweit hier Angaben auch von außereuropäischen Mutterkonzernen tatsächlich erfolgen. Wenn man jetzt sagt, dass ist zwar die Pflicht des Tochterunternehmens, aber wenn man sich der Sache einfach entziehen kann und sagt einfach, wir haben keine Informationen dazu, und dadurch, da würde das Thema Komplexität, diese Thematik und so weiter noch weiter Vorwände liefern, dafür nichts zu liefern, ne?
Ich meine, das könnte jetzt ein Argument für oder gegen den Ansatz sein. Ich meine,
ich wollte erstmal einen Grundsatz aufstellen, wo ich sage, das macht jetzt mal in dem Zusammenhang wirklich Sinn. Da müssen alle mal in den Spiegel gucken, wo sie wirklich stehen. Und was wollen wir mit der ganzen Thematik erstmal bezwecken? Und dann könnte ich daraus ableiten, finde ich das jetzt gut mit diesen, sagen wir mal so, angenommen umsetzen, oder wie kriege ich dann Impacts runtergebrochen auf Jahresscheiben dann, ne? Aber das könnte man im Anschluss dann diskutieren unter diesem Blickwinkel.
Weitere Rückmeldung, sonst vielleicht auch, Kathi sagt, wenn ich dich zu sehr einspanne, aber vielleicht aus der praktischen Erarbeitung bei der SR Tech, ist da irgendwas aufgefallen, was gegen den Ansatz sprechen würde, das jetzt stabil vorhandene Set 1 der ESRS zu nehmen und dann die Dinge rauszustreichen, die halt nicht gedeckt sind durch das Mandat in 40a der Bilanzrichtlinie?
Nee, das war tatsächlich der am sinnvollsten erscheinende Ansatz und auch der einfachste, die Arbeit zu nutzen, die man schon hat. Deswegen war es ja auch die Idee, das war auch von der EU-Kommission vorgegeben, jetzt auf jeden Fall auch zu warten, wie der Delegated Act aussieht. Also dass man da nochmal andersrum anfängt, wieder mit den Impacts, das hatte man, glaube ich, relativ schnell verworfen. Das war ganz am Anfang auch mal eine Überlegung, aber das hat man sehr schnell wieder verworfen. Aber den Aspekt mit der Einfachheit kann man ja an der Stelle trotzdem noch mit aufnehmen dann.
Ich sehe das sogar ganz prominent, das Thema, Kathi, weil letztendlich, wenn man jetzt sagt, wie sieht man diesen gesamten Ansatz? Wenn das nicht, dieses Kriterium nicht erfüllt wird, dann brauchen wir das gar nicht anzufangen, dann macht es hinterher sowieso keiner. Und wenn es ganz kompliziert wird hinterher, dann macht, wie gesagt, liefern wir im Grunde denen einen Freibrief dafür, gar nichts zu tun. Ne? Daten sind nicht da, können die so erfasst werden? Nein. Thema durch. Kann der Prüfer nur noch mal prüfen, ob es dann nicht doch noch was gibt.
Okay, Punkt verstanden. Okay, Martin Bolten noch, dann warte ich kurz.
Ja, also ich stimme da Georg zu, dass man wirklich einfach halten sollte, mit die Hemmschwelle geringer ist. Was ich jetzt da nicht so richtig verstanden habe, ist, wenn man diese Angaben streicht, aber die finanziellen Informationen ja weiter geliefert werden sollen, was sind denn dann die Grenzen? Wann sind die erforderlich? Wie sollen die gemacht werden? Wann sollen die gemacht werden? Kathi, vielleicht könntest du dann mal aus der Tech ein bisschen berichten. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie es dann funktioniert, ohne die Risiken und Chancen.
Ja, genau. Also das ist auch, das sieht man dann, wenn man in dem Standard sich die Einzelheiten so anschaut, wie sie das gemeint haben. Also dass man einen Kontext liefert, also Risk and Rewards sind ja raus, einfach von der CSRD her, also schon Level 1, so wie Danny das auch vorgestellt hat. Das heißt, wir haben nur Impacts, die man überhaupt abfragen kann, oder das Mandat für die Abfrage von Impacts. Aber Impacts sind ja nicht ohne einen gewissen Kontext zu verstehen. Und deswegen hat man sich an einigen Stellen, und das sieht man dann wirklich im Detail, wo man gesagt hat, hier sind noch weitere Informationen zu dem Kontext erforderlich. Ich überlege gerade, ob mir ein gutes Beispiel gerade einfällt, fällt mir aber gerade nicht ein. Aber wenn wir jetzt gleich durch den Standard gehen, werden wir sehen, wo eben dann dieser Kontext dieser Connex auch zu den finanziellen Informationen noch beibehalten wird, auch wenn man Risk and Opportunities selber nicht mit abfragt. Das hat man alles rausgestrichen.
Aber ist es zumindest nicht dann in der Hinsicht dann vorteilhaft, wieder dieser Rauchstreichmechanismus im Vergleich jetzt das andersrum aufzubauen, weil diese Trendschärfe praktisch man ja sonst auch gar nicht hinbekäme, wenn man jetzt sagt, da könnten ja auch noch Themen reinragen, praktisch in Risk and Opportunities, die gar nicht so, wo der Impact vielleicht gar nicht so trendscharf zu trennen ist von diesen auch finanziellen Anführungszeichen Risiken und oder Opportunitäten. Dass man zumindest über den Ansatz von Streichen, da könnte immer noch was übrig bleiben, was dann da noch reinragt, aber dann im Zweifelsfall auch Unklarheiten beseitigen, im Sinne von, was habe ich denn jetzt anzugeben, was habe ich nicht anzugeben. Dann, ne?
Ja, ich glaube, das war auch der Grund, um die drin zu lassen. Aber in Bezug auf Martins Frage, ich glaube, also vielleicht auch in Richtung Kati, so wie ich das verstanden habe, war das immer eine fallweise Abwägung bei der Erarbeitung des Standards. Da gab es jetzt kein klares Kriterium, was wann drin gelassen wird, sondern es war immer, wenn man sich beispielsweise ein Disclosure Requirement in Gänze angeguckt hat, ob sowas nötigen Kontext liefert, um das Disclosure Requirement zu erfüllen. Aber keine harten Kriterien bei der
Genau.
Arbeit.
Ja, richtig.
Martin nochmal?
Ja, habe ich jetzt verstanden. Wird dann wahrscheinlich nur spannend bei der Umsetzung in den Drittstaaten, ne? Wie das dann ausgelegt wird, wer das wie macht und wie das dann vergleichbar
Ja.
ist.
Vielleicht nur noch, also zum einen, meine Frage erst in Richtung Kati war, ob es Probleme bei der Erarbeitung gab, war, um nachvollziehen können, warum er fragt, die Frage als erste Frage stellt in der Konsultation, auch gerade mit dem Hinweis, insbesondere dieses Vorgehen, die Angaben mit Bezug zu Risiken und Chancen zu streichen. Aber gut, anscheinend gab es da bei der Erarbeitung
Das,
keine Probleme und es gibt auch kein besseres Herangehen, was erfragseitig irgendwie diskutiert wurde.
man hätte einfach sagen können, okay, ich fange an sozusagen vom Scratch mit den Impacts. Also, dass man nicht die vorgegebenen ESRS, Simplified ESRS als Ausgangspunkt nimmt, sondern dass man neu anfängt zu überlegen, wie die Impacts zu definieren wären.
Ist aber auch schwer, einen Case zu machen, dass das der bessere Herangehen wahrscheinlich.
Denke ich auch, ja.
Ja, okay. Gut.
Also wir
Okay,
haben ja so
dann
eine ähnliche
haben
Diskussion auch geführt beim Non-Obscuring, ne? Das war es nur andersrum, wo uns auch schwer getan hätten, das jetzt trennscharf zu formulieren. Also wir hätten mit diesem Ansatz zumindest tendenziell ein bisschen mehr drin wahrscheinlich, als wenn man das rein mit Impacts gestartet wäre. So, jetzt will ich es aber nicht weiter verkomplizieren. Wir wollen ja heute noch durchkommen in 1,5 Stunden.
Ja,
Und
gut. Dann gehen wir gleich zu der zweiten Frage unter dem Themenblock. Aber die Frage ist eigentlich relativ einfach. Stimmen Sie dem Verweis auf das Ziel einer Fair Presentation zu? Und dieses Ziel einer Fair Presentation finden wir an zwei Stellen im ESRS TC1, nämlich Textziffer 5 und dann 32 und 34. Und ich springe mal kurz in das Dokument. Okay. In Textziffer 5 finden wir halt, wie gesagt, das Ziel des ESRS TC Nachhaltigkeitsberichts insgesamt ist to present fairly all the undertakings material sustainability related impacts and how the undertaking manages them und so weiter. Frage ist jetzt, ob zugestimmt wird, dass das Ziel aufgenommen wird und dass wie in Set 1 der ESRS finden wir weiter unten noch mehr Ausführungen zum Konzept der Fair Presentation. Nämlich in 32 bis 34, genau, das relativ unverändert zu dem, was wir im Set 1 der ESRS finden, also im Revised ESRS Set 1, nur halt wieder das Recent Opportunities rausgestrichen ist. Kati?
Ja, und da kann ich an der Stelle noch ergänzen, dass das schon zeigt, wie schwierig das war, einfach die Risk and Opportunities rauszustreichen, weil die Diskussion dann natürlich war, kann das überhaupt eine Fair Presentation sein, wenn ich nur noch die Impacts darstelle, aber nicht mehr die Risk and Opportunities? Und das Konzept von Fair Presentation ist ja relativ, stark auch diskutiert worden bei den Simplified ESRS, was dann wirklich Decision Useful Information sind. Und da, also vor dem Hintergrund wurde es eben auch sehr kritisch diskutiert, wie das jetzt reinpasst in den TC-ESRS-Standard. Diejenigen, die sich dafür ausgesprochen haben, haben halt insbesondere eben wieder argumentiert, dass das insgesamt ein rundes Bild sein muss, dass wir dort ein Level Playing Field auch brauchen von den Anforderungen und dass deswegen auch dieses Fair Presentation Konzept dort mit aufgenommen werden sollte.
Ja. Also vielleicht auch im Umkehrschluss, ne? Was wäre es denn dann, wenn jetzt explizit dort Fair Presentation gar nicht erwähnt wird? Deswegen finde ich dieses Argument mit dem Level Playing Field schon ganz gut. Natürlich haben wir das Thema, was du vorhin ausgeführt hast, ne, wenn Risiken und Chancen und so nicht da sind. Aber zumindest kann man sagen, für all das, was jetzt hier berichtet werden muss, soll zumindest Fair Presentation auch gelten, ne? Das macht schon Sinn, dass man dieses Grundlagenkonzept oder was gleich hat.
Würde ich das nicht erst hinbekommen, wenn ich praktisch dann zumindest aus irgendeiner anderen Quelle noch die finanziellen Aspekte, Schrägstrich Risk and Opportunities dazu nehmen würde? Ich weiß gar nicht, ob das oder nicht irgendwie das Thema Fair Presentation ein bisschen überspannen, im Sinne von, jetzt haben wir so einen Teilaspekt rausgenommen und nehmen jetzt da auch nochmal Fair Presentation an, ob das überhaupt möglich wäre im Sinne einer gesamthaften Darstellung der Lage des Unternehmens, was Nachhaltigkeitsaspekte angeht. Also ich habe immer noch auch da konzeptionell so was, über da eine Untergruppe zu bilden, um zu sagen, da gibt's auch Fair Presentation, wirft nochmal konzeptionelle Fragen auf. Und ich hätte da irgendwie, wenn man jetzt sagt, ich sehe da ein paar Impacts, hat aber mit dem aber Fair Presentation bezogen auf, also auf wirklich nur die Impact-Lage, aber was ist das für eine Aussage da, ne? Die Impacts sind die Impacts, sind eigentlich was eher Externes, wenn man das so nennen mag, was das Handeln erzeugt, was aber wiederum auch teilweise wahrscheinlich gar nicht schwer objektivierbar darstellbar ist, wenn ich jetzt sage, was war denn mein Anteil an irgendetwas, ne?
Vielleicht da noch als Hintergrund, ich habe die Frage gelesen und so verstanden, wenn man dieses Ziel nach Fair Presentation jetzt aufnimmt in den ESRS-TC an so prominenter Stelle, dann muss ich ja so einen Nachhaltigkeitsbericht am Ende auch daran messen lassen, ob der eine Fair Presentation
bezüglich der Impacts gibt.
Genau, und mal abgesehen davon, ob bei der Frage, ob das, wenn man nur Impacts berichtet, grundsätzlich möglich wäre, über die Ausgestaltung, die dann steht. Wie gesagt, wenn es drin steht, muss sich der Bericht daran messen lassen. Und wenn man eine Möglichkeit einräumt zu einer Mixed Approach, wo man dann über einzelne Themen globale Auswirkungen berichtet, also zum Beispiel Climate Change, über andere Themen eine Mixed Approach nimmt, um das nur auf EU-bezogene Auswirkungen oder nur über EU-bezogene Auswirkungen zu berichten und dass nicht nur auf Themenebene die Entscheidung passieren kann, sondern auch auf Subtopic-Ebene oder auf einem neuen Konzept, da kommen wir später zu, Groups of Impacts. Ob man dann wirklich rein, also als Frage formuliert, ob man da wirklich in so einen Standard reinschreiben möchte, dass damit immer noch das Ziel einer Fair Presentation zu erreichen ist. So hätte ich jetzt die Frage verstanden.
Aber was ist dann die gegenteilige Aussage? Also wenn das nicht drin ist. Der Bericht zeigt auf keinen Fall eine Fair Presentation.
Nichts zwangsläufig. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Nur wenn es drin steht, muss ich der Bericht daran messen lassen. Und ja, wenn wir später dann reingehen, kann das auch dazu führen, dass die von der EU-Kommission geforderte Möglichkeit einer Mixed Approach schon an dem Fair Presentation Kriterium scheitern muss.
Ja, genau.
Okay, aber also mal abgesehen auf einer vorgelagerten konzeptionellen Ebene, ohne dass wir in die Widrigkeiten von so Mixed Approaches und so reingehen. Grundsätzlich habe ich den Fachausschuss schon so verstanden, dass eine Fair Presentation anzustreben wäre und das auch in einem Standard drinstehen sollte. Weil wir sind noch beim übergelagerten oder High-Level-Feedback, da müssen wir uns auch gar nicht mit den technischen Details auseinandersetzen.
Also
vielleicht können wir das hinterher nochmal aufrufen, das Thema. Ja. Wir diskutieren ja nochmal jetzt ein paar Einzelheiten und dann kommen wir so mal so auch in bestimmte Unsicherheitsfaktoren, was wird, ob wir das wirklich dann rauskriegen und dann, was ist denn eigentlich das, was wir als Zahl dahinter ermitteln und dann noch den Anspruch sehen, dass wir Fair Presentation, ne? So.
Ja.
Okay. Idee finde ich gut. Ich würde noch schnell Martin nochmal aufrufen, bevor wir dann weitergehen.
Gut. Also ich stimme ich Georg zu, nur so aus der Hüfte würde ich sagen, immer klar gehört Fair Presentation dazu. Aber was wäre denn die Konsequenz, wenn es nicht drin steht? Also
was praktisch ein Sammelsurium von Einzelangaben, die du dann zu machen hättest im Sinne von Impacts, ohne hinterher, wie gesagt, wenn das zu verwegen wäre, hinterher zu sagen, dass es auch noch eine Fairly Presented praktisch den Anteil, den du in der EU an Impacts gehabt hast. Und da werden also ganze etliche konzeptionelle Fragen dann nochmal hintersetzt, insbesondere wenn es nach draußen gerichtet ist und dann immer die Frage von deinem Anteil an was eigentlich und dann das auch noch fair darzustellen. Nur Bezug auf Impacts Wenn ich jetzt erstmal mal zögerlich und würde das mir gerne nochmal angucken, erstmal was da alles gefragt ist, ne? Ja.
Okay. Ja, dann behalten wir auf jeden Fall immer im Hinterkopf für alles, was jetzt kommt. Das Stand jetzt noch drin steht, Ziel einer Fair Presentation.
Ist zu prüfen.
Ja, okay, dann prüfen wir gleich mal und gehen über, wie gesagt, jetzt von Herzstück, das ESL-STC genannt, zum Mixed Approach. Bevor ich reingehe und zeige, wie die derzeit jetzt oder zuletzt ausgestaltet war, die erste Frage dazu ist relativ einfach formuliert. Befürworten Sie grundsätzlich die Aufnahme einer Option zur Anwendung der Mixed Approach? Also soll es grundsätzlich möglich sein. Und um das zu beantworten, gucken wir uns die mal an, wie die gerade ausgestaltet ist. Die ist nicht mehr in Textziffer 18a, sondern das hat sich um 10 Textziffern verschoben. Wir sind jetzt bei Textziffer 28. Also ich lese nicht alles vor, aber ich gebe mal so einen Überblick. Textziffer 27 schreibt nach wie vor, dass grundsätzlich Global Approach der Default Case wäre. In Textziffer 28 haben wir dann genau diese Möglichkeit zur Anwendung einer Mixed Approach, nämlich for impact other than those that are climate related, the undertaking may limit the reported information to impact that arise from und so weiter, also auf EU-related impacts. Was sind dann EU-related impacts? Das sind zum einen impacts that arise from products and services that were or are reasonably assumed to be sold or provided in the EU market, including und so weiter. Das hatten wir schon, Customer Component von den EU-related impacts und der zweite Teil im B ist der Location-based Component. Zusätzlich sind dann zu berichten impacts of the undertakings EU activities if not included in dem Customer Component. Das hatten wir beim letzten Mal oder die letzten Male schon diskutiert, diese zwei Teile der Mixed Approach, Customer und Location-Based. Das Wording war immer noch eine Stand von oder ein Gegenstand von Diskussionen. Jetzt aktueller Stand, where or are reasonably assumed to be sold or provided. Ist jetzt ausgestaltet, wie sie ist. Dazu gibt es dann immer noch Einschränkungen und zusätzliche Hinweise. Nämlich die Condition, unter der die Mixed Approach angewendet werden kann, ist if a meaningful identification of the EU-related impacts enabling a faithful representation of those impacts for the purpose of ESSTC reporting is made possible by, da finden sich zwei Möglichkeiten, einmal how the undertaking's own operations, its products and service offering are structured or managed and how its upstream and downstream value chains are structured. Okay. Also es ist nicht blanko eine Mixed Approach anzuwenden, sondern die muss Bedingungen erfüllen. Da gucken wir uns auch gleich noch die Application Requirements an, wo das ein bisschen deutlicher noch wird, um so ein bisschen Fleisch an diese Bedingungen zu bekommen. Was jetzt als nächstes ist, okay, auf welcher Ebene kann ich mich denn für eine Mixed Approach entscheiden. Also entscheiden dafür, die Berichterstattung auf EU-bezogene Auswirkungen zu beschränken. Das Naheliegende ist natürlich auf Topic-Ebene, also in dem Fall dann auf Standard-Ebene, zum Beispiel für E2 Pollution. Die Entscheidung kann aber auch getroffen werden auf Subtopic-Ebene und sie kann auch getroffen werden auf diesem neuen Konzept auf Ebene von Group of Impacts. Erstmal neuer Begriff, Fragezeichen, was denn der Group of Impacts? Bisschen Erleuchtung dazu gibt es dann noch in den Application Requirements dazu. Die erste Application Requirement bezieht sich genau auf die Bedingung, die erfüllt sein muss für die Mixed Approach, nämlich Meaningful Identification of EU-Related Impacts. Und dann gibt es Beispiele, was Indikatoren dafür sein könnten, dass das möglich ist. Existence of a separate business segment dedicated to serving the EU market. Products or services specifically designed for the EU market, separate management of the EU-related impacts or value chains dedicated und so weiter. Das wären Beispiele, an denen man festmachen könnte, okay, die Bedingung ist erfüllt, dass ich die Mixed Approach anwenden kann. Ein letzter Punkt in den Application Requirements, wie gesagt, dieser neue Begriff Group of Impacts. Und Group of Impacts refers to impacts within the same topic or subtopic that may be considered together. Viel mehr steht da ehrlich gesagt auch nicht. Also generische Definition, was eine Group of Impacts ist. Okay. Ich kann ja immer noch mal scrollen und wir können auch Rückfragen noch beantworten. Das ist auf jeden Fall die aktuelle Ausgestaltung der Mixed Approach im V1.7, glaube ich, des ESRSTC. Die erste Frage, wie gesagt, wieder ein bisschen eine Ebene höher losgelöst von diesen technischen Details, wird dann grundsätzlich die Möglichkeit befürwortet, dass Drittstaatenunternehmen die Berichterstattung auf EU-bezogene Auswirkungen beschränken können.
Also, ich weiß nicht, also ich finde das schwierig mit der Abgrenzung. Also ich komme jetzt wieder aus der Prüferperspektive dann am Ende des Tages. Ich verstehe natürlich, ne, wo man hin will und warum das jetzt wichtig wäre, das so einzugrenzen, diesen Approach anzubieten, aber ich finde diese EU-related Impacts vielleicht sehr schwer, also ich finde es schwer auseinander zu klamüsern.
Also ich habe es ein bisschen verstanden, Kathi, als du das mit den Jahresscheiben gesagt hattest und nach dem Motto, hängen da nicht noch andere Impacts dran und da hast du auch noch Periodenverschiebungen, Anführungszeichen. Es ist aber nicht ausreichend erklärt eigentlich, was man damit gemeint hat. Vielleicht steht es ja anderswo noch, was du jetzt gerade erzählt hast. Aber so käme ich damit auch nicht zurecht.
Es ist ja dann auch tatsächlich auf Ebene der einzelnen Angaben näher definiert und näher, weil das ist auch tatsächlich so wie Nicolette sagte, es ist extrem schwer, das auseinanderzuhalten und das ist zum Beispiel auch für soziale Impacts anders als für Environmental Impacts. Also das wird und für Klima ist ja sowieso außen vor, Klima ist ja immer Global Approach, also der Mixed Approach würde für alles andere gelten und dann ist es für die einzelnen Vorgaben werden auch Beispiele noch aufbereitet, wie man diesen Mixed Approach dann verstehen könnte, wie man das abgrenzen könnte. Also das wird dann im Detail noch mehr erläutert, was man sich bei den einzelnen Vorgaben darunter vorstellt, weil so würde das ja auch bedeuten, dass jeder selber überlegen kann, was jetzt seine EU-related Impacts sein.
Das ist ein Einfallstor für Diskussionen ohne Ende.
Also oder man schreibt rein, es gibt keinen übergeordneten Grundsatz, sondern das wird dann im Detail bestimmt. Und das ist dann nicht weiter darüber nachzudenken auf höherer Ebene. dann komm ich vielleicht wieder in eine handhabbare Situation. Aber so gibt das sich, glaube ich, auch Diskussionen ohne Ende, wenn man Mixed Approach tatsächlich anwendet.
Von der Regulierungsseite her betrachtet, ist es ja eigentlich so, dass, dass wir hier tatsächlich nur...
Du bist leise.
Wir hören, das Mikro funktioniert irgendwie nicht richtig.
Ja, das hatte ich nach oben geklappt. Entschuldigung, Von der Regulierungsseite her betrachtet, ist es natürlich so, dass man sich hier, und das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund hierfür, dass man sich hier eben nur um einen eingeschränkten Kreis von Themen, Klammer auf, wenn überhaupt, Klammer zu, kümmern darf und sollte. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund dafür, diese Limitierung auf EU. Themen. Das wollte ich noch sagen, weil insofern habe ich da auch Verständnis für. Ich sehe aber die praktischen Probleme auch.
Also der Gedanke ist ja nicht schlecht im Sinne von, wir würden es euch theoretisch einfacher machen, ihr braucht dann nur das berichten, was EU-bezogen tatsächlich angefallen ist, wenn man das so nennen mag. Ist aber wieder der Abgrenzung gar nicht mal so einfach, insbesondere wenn man jetzt hier mit umsetzen dann garantiert, bezogen auf eine Jahresscheibe dann. Ne?
Vielleicht kann man ja in dieser übergeordneten Regelung auch auf die Detailregelung verweisen. Also, dass man sagt, EU-related im Sinne von den in den einzelnen Standards näher definierten Vorgaben. Aber die sind dort auch komplex. Also das ist nicht so, dass die dort ganz klar und nachvollziehbar sind. Also
ja. Da kommen wir auch noch zu. Da habe ich Beispiele auch dabei, die sind auch in den Konsultationsfragen drin. Ich fand die Frage ehrlich gesagt ein bisschen tricky so vorweggestellt, weil vieles, was ich jetzt gehört habe, erstößt sich ja zum großen Teil an der komplexen Umsetzung, wie wir es in Standard finden. Und die Frage, die eigentlich gestellt wird, hat ja eine politische Dimension, wie auch von der Kommission vorgegeben, die das ja unbedingt wollte, dass es die Möglichkeit für einen Mixed Approach gibt. Halt auch vor dem Hintergrund, dass das Drittstaatenunternehmen damit wahrscheinlich einfacher oder attraktiver gemacht wird zu berichten, wenn sie nur EU-bezogene Auswirkungen berichten müssen.
Aber hätte man nicht ganz einfach sagen können, ich habe dann Impacts global und dann kriege ich eine Anzahl von EU-Verkäufen raus und dann mache ich einfach so und so viel Prozent von allem. Ist wahrscheinlich bei den einzelnen Impacts, wir werden das ja noch sehen, vielleicht lässt sich das nicht durchhalten, aber wenn ich jetzt mal für so Klima nehmen würde und welcher Anteil war denn dann hier EU-bezogen, da komme ich wahrscheinlich eh nur über eine relativ grobe Betrachtung hin.
Bei Klima, wie gesagt, da gibt's nur global, da gibt's keinen Mixed Approach. Da gibt's keine.
Okay, da gibt's dann gar nichts. Okay.
Weil man gesagt hat, die Auswirkungen für das Klima sind ja global und deswegen gibt's keine EU.
Also es bestärkt mich nochmal in der Auffassung, wir gucken uns erstmal die Details an und gehen dann nochmal zurück auf die Grundsätze und dann zu sagen, was macht denn hier tatsächlich Sinn? Ja.
Oh Gott. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter in den Fragen zur Mixed Approach. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen handfester, die Frage. Stimmen Sie die Definition von EU-related impacts in ESS TC 128a zu? Und das halt genau die Customer Component. Also im Prinzip geht's um diesen Teil hier. Die Frage ist, ob der Definition von EU-related impacts zugestimmt wird. Die Frage ist ein bisschen komisch formuliert, weil das nur ein Teil der EU-related impacts ist, mit der die Customer Component von EU-related impacts, aber die Frage zielt nur auf genau diese Komponente, ob da zugestimmt wird. Und wir haben ja schon ein bisschen gehört zu dem Teil where or are reasonably assumed.
Ich glaube, wir kommen im Moment nicht weiter. Wir müssen uns erstmal die Details angucken.
Ja. Also genau, das ist jetzt so ein bisschen. Wir doktern jetzt an der Definition rum, aber so.
Na gut, dann würde ich vorschlagen, verändern wir die Reihenfolge von Estrags Fragen. Ich glaube, die können wir dann alle auch noch nicht beantworten. Beabsichtigen Sie, Mixed Approach anzuhören? Gehen Sie davon aus, dass das verständlich ist? Okay. Gut, dann machen wir weiter mit der Mixed Approach und gehen wir zu dem detaillierten Feedback. Ich muss jetzt mal ein Gefühl dafür entwickeln, welche Fragen dann sinnvoll sind. Wenn das die erste Frage, sind Sie der Meinung, dass Unternehmen verpflichtet sein sollten, in Bezug auf Menschenrechte stets zu global zu berichten, spiegelt, glaube ich, eine etwas neuere Diskussion bei EFRAG wieder. Ist jetzt auch nicht wirklich an den Details.
Also die Fragen zeigen doch eigentlich, dass das Konzept irgendwie schwierig ist. Weil man jetzt bei jedem immer überlegen muss, kann ich da jetzt einen Mixed Approach machen oder nicht?
Okay.
Und dann ist ja, sag mal so, wenn man jetzt sagt, man sind ja die Diskussionen, die wir bei den ESS auch hatten, Menschenrechte soweit schlagen immer. Und dann ist es ja soweit, wenn man jetzt sagt, ein Third Country Konzern, wo wir dann wieder die Frage stellen, welchen Ländern, wir haben ja eine Erwartungshaltung, wo das immer einschlagen würde, ne, im Sinne von, wo haben wir denn eher mal einen Menschenrechtsverstoß zu erwarten, was wir wahrscheinlich außerhalb der EU sehen würden. Das ist ja eigentlich darauf gerichtet, wie gesagt, eine generelle Ausnahme dann zu schaffen für den Thema Menschenrechte, dass das eigentlich wiederum kein, wie wir sagen, Klima gilt immer und Menschenrechte gilt immer, dass man dann immer noch einen Global Approach hier hätte dann, ne? Und ich kann mir lieber vorstellen, welche kritischen Kandidaten da immer wieder bei rauskommen würden. Ja. Aber ist das angemessen? Ja.
Basierend auf der Diskussion von gerade würde ich vorschlagen, wir springen mal in den Fragen, um wirklich mal in die Details zu gehen und dann vielleicht ein Gespür dafür für zu entwickeln, auch diese High-Level-Fragen mal antworten zu können. Ja.
Ich, Wie ist denn, wenn man es einfach umdreht? Also im Moment ist ja so dieses Mixed Approach, also ist ja so gleichwertig, ne? Muss man dann untersuchen, wo ist das möglich nicht. Was ist, wenn man grundsätzlich sagt, kein Mixed Approach und dann nur in Ausnahmefällen, wo halt wirklich der Impact abgrenzbar ist. Ein bisschen es wäre so ein bisschen umgedrehtes Konzept, um da eine Erleichterung zu ermöglichen. Das ist einfach nur eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist.
Also nicht zu sagen, E1 ist die Ausnahme, wo man das nicht darf.
Sondern grundsätzlich geht man davon aus, dass es halt schwer ist an der Abgrenzung, deswegen muss man da ganz normal berichten. Und dann gibt es eben Ausnahmen und dann definiert man eben die Ausnahmen, die denkbar sind. Mhm. Also nicht, ich sage jetzt Klima- und Menschenrechte lassen sich nicht abgrenzen, sondern umgekehrt, gehe ich mal davon aus, dass ich es schwer abgrenzen kann, aber es kann durchaus bestimmte Dinge eine Abgrenzungsmöglichkeit geben und dann kann ich das anwenden. Also einfach umgekehrtes Konzept. Als Idee, ohne jetzt die Details hier dann noch schon zu kennen.
Mhm. Also ich glaube, mit dem Konzept könnten sich viele sehr schnell anfreunden, wenn das Problem nicht darin bestünde, dass man eben Vorgaben macht zur Berichterstattung, die praktisch außerhalb von der EU-Legislation liegen. Also du zwingst das EU-Tochterunternehmen, die Zweigniederlassung dann in eine Berichterstattung rein, wo man natürlich sagen kann, letztlich wirkt sich das alles aus auf die EU, das hat alles Impacts auf die EU, aber das war ja der Ursprung, warum die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen diesen Mixed Approach, wir wollen versuchen, es irgendwie zu differenzieren zwischen europäischen Impacts und nicht-europäischen Impacts, weil man als EU eben schlecht Vorgaben machen kann über dieses Global Reporting für die einzelnen Subsidiaries. Und der Gedanke ist auch tatsächlich bei vielen in der Tech und auch im SRB gewesen, naja, die meisten Unternehmen werden sowieso zu global gehen, weil das andere so schwierig und so komplex ist. Aber die Unternehmen oder die anderen Non-EU-Länder, die sich auch zurückgemeldet haben bei der EU-Kommission oder auch bei EFRAG, die sagen schon, dass sie sehr an dem Mixed Approach interessiert sind, weil sie eben nicht global berichten.
Die kennen, haben noch nicht durchdacht, was ihnen da ins Haus steht. Also ich denke, wenn ich jetzt mal sage, es gibt in Drittländern auch und sagen wir mal so, die Drittstaatenkonzerne überlegen ja auch sicherlich, vielleicht kann da, was ich auch nicht prüfe, Nicolette, weiß ich nicht, ob der da ein Berührungspunkt da ist, aber die werden sich ja auch jeweils da was zurechtlegen, was sie berichten wollen auf globaler Basis. Das ist ja nicht weit verschwunden, das Thema. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie gehe ich da mit dem Thema ISRS generell um? Wie passt das bei mir in die Ausrichtung meiner Berichterstattung rein? Und anscheinend will ich dann vielfach wieder erzählst du einfach mal. Ich weiß, du bist ja näher da dran.
Ja, also tatsächlich, ich meine, wir haben jetzt die Ersten, die sich jetzt so damit auseinandersetzen und so mal wieder. Und das ist auch sehr zu differenzieren, ne, was für ein Unternehmen es dann am Ende ist. Ja, wir haben natürlich eher schon mittelständisch geprägte, die aber trotzdem in aller Herren Länder unterwegs sind. Und sich dann eher so eine kleinere Lösung irgendwie wünschen. Und dann gibt's die grundsätzlich global aufgestellten, die dann trotzdem betroffen sind, jetzt die wahrscheinlich eher über den globalen Sustainability Report kommen. Also es ist sehr unterschiedlich. Und im Moment hat man, also die meisten jetzt machen, ist erstmal zu überlegen, okay, ne, reiße ich überhaupt den Threshold, wo bin ich eigentlich, welche Optionen gibt es? Gucken sich die Erkenntnisse jetzt hier, die bekannt sind zu dem ESRS-TC an und so. Also das ist alles im Startpunkt. Da hat noch keiner oder die wenigsten haben jetzt eine finale Entscheidung getroffen, wie sie da jetzt genau vorgehen wollen. Ne? Also zumindest bei den nicht ganz Großen.
Aber würde ich nicht eher schielen, wenn ich ein ganz Großer wäre und bin australischer Mining-Konzern, da würde ich doch sagen, ich schiele da eher nochmal drauf, dass ich hinterher eine globale Anerkennung von meinem Reporting bekomme, als dass ich jetzt anfange, mir mal klein rauszurechnen, was ich in Europa gemacht habe.
Ne? Genau. Bei sowas ja, aber ne, wir haben ja auch so komische Konstrukte und Mittelständler und überall an jeder Milchkanne doch einen Standort und dann kommen die über die eine, hat dann 200 Millionen Umsatz überschritten, in Summe dann doch irgendwie über 450. Und da, na, und die, die haben auch gar kein Interesse daran, dass das jetzt irgendwie ein einheitlicher Sustainability-Bericht sein sollte, aber die sind halt in einer ganz anderen Größenordnung. Die sind dann eher an den Hands-on-Erleichterungen da interessiert und so weiter. Aber ne, das sind unterschiedliche Typen von Unternehmen, für die jetzt unterschiedliche Lösungen dann auch wahrscheinlich sinnvoll sind.
Okay, aber die würden dann praktisch so ein eher lokales, regionales, europäisches Reporting anstreben, würden da vielleicht noch Informationen reingeben und
Compliance
wenn sie feststellen,
halt, ne?
Ja, Compliance, oder wenn ich aber dann feststelle, das ist mir zu kompliziert, können sie mir noch in die Karte ziehen, zu sagen, okay, ja. Informationen haben wir nicht.
Ja. Ja, genau. Da. Genau. Mhm.
Okay, ich sehe jetzt, keine direkten Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns wirklich mal angucken, wie das auf Ebene einzelner Berichtsanforderungen aussehen könnte. Mhm. Jetzt, dass wir uns noch ein paar mehr Texte von dann angucken aus dem ESSTC. Ich weiß nicht, ob die Frage dafür relevant ist. Ich würde einfach mal reingucken. Halten Sie die Vorgaben in ESSTC 2.4a für klar, anwendbar und hinreichend, um ein angemessenes Verständnis dazu zu gewährleisten, wann und wie die Mixed Approach angewendet wird? Aber da gibt es noch zusätzliche Sachen zu erläutern, wenn man sich für die Mixed Approach entscheidet. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Klarheit. Wir sind ESSTC 2. Okay, wir gehen jetzt von der konzeptionellen Ebene, was darunter sich vorzustellen ist, dann wirklich mal zur Berichterstattung, sind jetzt an ESSTC 2 und da steht es dann, die Undertaking Shared Disclosures, zum einen, ob der Report halt in Accordance mit Textziffer 27 im Global Approach oder 28 unter Anwendung der Mixed Approach aufgestellt wurde. Okay, das muss erstmal angegeben werden. Wenn der Nachhaltigkeitsbericht unter Anwendung der Mixed Approach aufgestellt wurde, dann muss das Unternehmen beschreiben, für jedes Topic, Subtopic oder wieder dieser Group of Impacts, für die die Option 28, also Mixed Approach, angewendet wird. How it has concluded that the condition in paragraph 29 is met, müsste das heißen, and how it has determined the EU-related impacts. Okay. Da sind wir noch nicht wirklich weiter, da soll halt nur beschrieben werden, habe ich Mixed Approach angewendet, wie komme ich zum Schluss, dass die Bedingung, die da eingezogen ist, erfüllt ist und wie habe ich EU-related Impacts bestimmt. Gut, dann gucken wir weiter und hier wird es dann, glaube ich, spannend. Stimmen Sie den Zusätzen und Anforderungen und Leitlinien in ESSTC 2 beziehungsweise den themenspezifischen ESSTC zu, für den Fall, dass halt die Mixed Approach gewählt wird und nur über EU-bezogene Auswirkungen berichtet wird. Ich habe dann beileibe nicht alle Beispiele mitgebracht, aber ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, wie die Berichterstattung dann aussehen könnte oder was die Vorgaben sind. Fangen wir an, weil die Frage ist zweigeteilt. Einmal die zusätzlichen Anforderungen gleiten in ESSTC 2, damit würde ich anfangen. Und mal gehen zu Textziffer 17 und AR 12. Die Zahl merken. Genau, also GOV 2, Textziffer 17, da heißt es, wie in Set 1 ESRS, if the undertaking has incentive schemes for members of the administrative management and supervisory bodies that are linked to sustainability topics, it shall disclose how members' remuneration is linked to sustainability topics, including und so weiter. Okay, da grundsätzlich Global Approach, was ist jetzt zu beachten, wenn ich die Mixed Approach anwende? Da haben wir eine zusätzliche Application Requirement. If the undertaking has exercised the option under und so weiter, also Mixed Approach, information required in paragraph 17 shall enable an understanding of the aspects of the disclosure requirement that concern the material impacts that are EU-related for the topics, subtopics or group of impacts for which the option is exercised. Mehr hätten wir jetzt nicht.
Was soll denn das praktisch bedeuten? Ich habe es nicht verstanden, was da steht.
Ich hoffe, die Frage ging nicht an mich, denn die kann ich auch
wahrscheinlich
auch nicht. Ja, ist klar. Also okay, ich würde das halt so lesen. Hier oben, Textziffer 17, ist ja allen bekannt. Darunter kann man sich auch was vorstellen. Das muss jetzt irgendwie...
Das müssen ja steuerbare Größen sein. Ne? Wenn man jetzt sagt, da hängt die Remuneration dran, dann müssen die irgendwie performen. Und dann was ich performe, muss, da muss ich auch was und so weiter hinterher erreicht haben, was geändert haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich Impacts ansteuere.
Und dann nur europabezogene.
Wie geht das? Wer macht sowas?
Das glaube ich die Frage.
Ich könnte natürlich mein europäisches Management auf europäische Impacts incentivieren. Aber es ist natürlich schwierig, also zumindest jetzt dann so ein Board-Level zu incentivieren. Ja, das würde dann halt nicht passen. Also da wäre
es ja nicht global, sag mal so, wenn du jetzt sagst, du müsstest dann irgendwie einen Impact ansteuern in, dass wir jetzt mal einen umgekehrten Fall nehmen würden, ne? In Indonesien müsstest du dann einen Nature-related Impact ansteuern mit einer Incentivierung des Global, der globalen Organisation. Das glaube ich nicht, dass das so wahrscheinlich passieren wird. Und umgekehrt müssten sie ja das dann genauso machen, dass man sagt, okay, ich kann hier das passt irgendwie nicht so richtig, ne?
Nee.
Kathi, willst du erst, sonst könnte ich noch.
Ja, ich frage mich, ob wirklich die Incentive Schemes EU-bezogen sein müssen oder ob nicht praktisch, wenn ich dann berichte, global, aber ich habe mich für den Mixed Approach entschieden, dass ich praktisch darstelle, weiß ich nicht, dass ich 20% der Umsätze typischerweise, also weiß ich nicht, Umsatz könnte jetzt in meinem Performance-Scheme dort drin sein als ein Incentive. Ob ich dann sage, so viele Umsätze habe ich jetzt in der EU erzielt beispielsweise. Also dass man das ein bisschen einordnet, auch
ich
wenn
weiß
das.
Nicht. Also ich glaube, das ist unsinnig im Sinne von einer globalen Betrachtung von einem wirklich global auch operierenden Unternehmen, dann das Management dort in die Pflicht zu nehmen und da was bezüglich der EU-related Sachen zu sagen. Dann kann ich auch gleich sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Berichterstattung auf Basis von vom Mixed Approach, dass ich diesen Aspekt hier rausnehme, ne? Und dann eher verweisen kann auf meine, was ich nicht, auch wenn ich irgendwelche globalen Ausführungen gemacht habe zur Incentivierung meines Managements, dass man das vielleicht darauf nochmal hinweist. Aber ich glaube, die Art und Weise macht das, glaube ich, keinen Sinn. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Welt so funktioniert, wie sie sich das da versuchen zurechtzulegen. Selbst wenn ich jetzt versuche, das zu erklären, Kathi, habe ich immer noch irgendwie eine Angabe, wo ich sage, was mache ich jetzt damit dann, ne?
Ich würde sagen, der Regelfall wäre, dass da einfach nichts zu berichten ist. Also wenn ich nicht den Fall habe, dass ich
dann kann man es eigentlich auch sein lassen, würde ich sagen. Dann können wir doch eigentlich bei Mixed Approach das Thema rausnehmen. Und dann eher was Allgemeines über die Incentivierung des Managements sagen dann.
Na, außer ich habe halt zufällig eine Incentivierung, die auf EU-Related Impact
zieht. Würde ich gerne sehen.
Ja, ich sag nur, dann wäre das, dann wüsste ich auch, was dazu berichten ist. Okay, aber ich nehme mit, die Application Requirement 12 ist jetzt nur bedingt hilfreich oder aufschlussreich, um zu klären, was unter einer Mixed Approach.
Eigentlich sollte man das Thema gesamt rausnehmen. Also wenn nicht einer ein besseres Argument dafür hat, aber ich würde dann sagen, das hat eigentlich da beim Mixed Approach in der Form macht das da keinen Sinn. Ne?
Okay. So, jetzt keine weiteren Meldungen. Dann gucken wir uns einfach mal ein anderes Beispiel aus ESS TC2 an. Hatte ich noch... Da haben wir mehrere Application Requirements. Ich bin gespannt. Seite 54. Wo sind wir da? GDRM Metrics. Okay. Wieder hier oben Vorgabe, wie wir es auch Set 1 ESRS finden. For each metric, the undertaking shall disclose the metric itself. Ja, und so weiter. Also die bekannte Vorgabe jetzt. Okay, jetzt haben wir wieder in Gedanken ein Szenario. Ich wende die Mixed Approach an, also beziehe die oder beschränke die Berichterstattung auf EU-bezogene Auswirkungen. Was würde das bedeuten für die Berichterstattung nach Textziffer 43 hier? Da haben wir diesmal mehrere Application Requirements, die sich alle auf Textziffer 43 beziehen. Erste, if the undertaking has exercised the option und so weiter, the information required in paragraph 43 shall cover the estimation of the metric for impacts that are EU related. In this case und so weiter, shall also include the special. Okay. Hier steht eigentlich nur Beschränkung auf EU related impacts. Soll sich das dann in 43? Das ist, glaube ich, relativ klar, wenn man die Mixed Approach verstanden hat. Nächste Application Requirement. Wieder if the undertaking und so weiter. The calculation of the metrics shall reflect only its material impacts that are EU-related for the topics, subtopics or group of impacts for which the option is exercised. Finde ich, also rein konzeptionell zumindest, mal abgesehen davon, was denn dazu berichten wird, konzeptionell auch klar, wenn man verstanden hat, was die Mixed Approach ist. Nächste Application Requirement. Ohne spezifische Vorgaben in den themenspezifischen Standards und so weiter vorwegzugreifen. The undertaking shall base the estimation of the metrics for the EU-related impacts using an allocation key that best support a faithful representation of the EU-related impacts. Okay, dazu hatten wir oben bei der Mixed Approach eine Application Requirement, was das sein könnte. Hilft aber auch nur bedingt, glaube ich, für die, um zu wissen, was man da zu berichten hat. Und letzte Application Requirement, in selecting an allocation key that best supports a faithful representation of the EU-related impacts, the undertaking may consider the following factors, nature of the impact and consideration of the geographical context where the impact arises. Im besten Fall EU. Okay. Gut, also wir haben vier Application Requirements für Textziffer 43. Also GDR-N. Hilft das, um zu verstehen, was gemacht werden muss? Ich sehe keine spontanen Rückmeldungen dazu.
Sehr generisch, Moment.
So hätte ich es tatsächlich auch gelesen, generisch. Eigentlich sind das vier Application Requirements, die sagen, beschränkt das dann auf EU-related Impacts. Okay, gut.
Aber man merkt auch das mit dem Faithful Representation, ne? Das ist ja soweit wahrscheinlich, das schwebt da doch irgendwo mit in den Köpfen, dass man sagt, das hat irgendwas zu tun mit einer Hard Fair Presentation. Mit Blick auf, das ist das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt. Aber ich glaube, Klaus hat vielleicht noch eine Idee dazu.
Ist doch gemutet.
Ich habe ja EU-related.
Und den Mikrofon nach unten, Klaus.
War noch? Besser?
Ist besser.
Ja, also EU-related sind ja trotzdem auch meine Scope 3 Emissionen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Emissionen als Metrik denke, die dann aber auch außerhalb der EU entstehen können. Ne? Das ist jetzt.
Da sind wir ja wieder E1-Zentrumbe.
Nach den Produkten oder nach dem dann anteilig zugerechnet. Oder?
Ich bin ja gar nicht so. Das können wir nochmal diskutieren, aber ich denke, das ist man sich gar nicht mehr so hundertprozentig klar. Da muss ich wahrscheinlich da auch wiederum Vereinfachungen treffen, wie ein Produkt sich dann. Also nehme ich das Produkt in der Gesamtheit, nehme ich dann, gucke ich das einzelne Produkt dann nochmal an, versuche das runterzurechnen. Nämlich die Produktkategorie oder
genau, also das kann ja nochmal lustig, also zum einen sehr komplex werden, zum anderen sehr schwierig prüfbar und für den Leser nachher auch kaum nachvollziehbar sein, ne?
Ja. Okay. Vielleicht hilft's, um noch ein besseres Verständnis zu kriegen. Klaus, du hast die Hand noch oben. Witz. Okay. dass wir wirklich mal in die, also von dem, vom ESS T2 mal in themenspezifische Standards reingucken und das vielleicht wirklich mal an einem Thema uns angucken, was zu berichten werde, wäre. Guck grad mal, einmal ESS TCE2, das müsste Mikroplastik sein, das können wir uns mal angucken. Genau, Textziffer 16, wie gesagt, ähnlich wie im Set 1. The undertaking shall disclose the amounts of primary microplastics manufactured or used in its products and separately those directly released into the environment. Okay, jetzt stellen wir uns wieder vor, wir entscheiden uns für einen Mixed Approach, im Zweifel bei dem ganzen Thema E2, und beschränken halt die Berichterstattung nach Textziffer 16 oder dem Disclosure Requirement auf EU-bezogene Auswirkungen, was Mikroplastik angeht. Okay, was haben wir dann für Application Requirements? Oder welche Application Requirement ist nur eine? Okay. Wenn das Unternehmen sich dafür entschieden hat, die Mixed Approach anzuwenden, jetzt für das Thema und für das, also Thema und Subtopic, also für das Disclosure Requirements. The undertaking shall report the amounts of primary microplastics covering primary microplastics manufactured from own operations in the EU and those manufactured from own operations outside of the EU, also customer and location based. Das gleiche für use of primary microplastics and products, wieder customer und location based. Und das gleiche für den dritten Teil, emissions released into the environment, auch location based und customer based. Ja, das Beispiel hatten wir auch schon mal, als wir einen Austausch mit dem japanischen Standardsetzer hatten. Insbesondere der dritte Teil erfordert dann halt einen Allocation Key und auch Schätzung. Das heißt ja, hier wäre klar zu trennen, sowohl primary microplastics manufactured, used in products und bezogen auf die directly released into the environment jeweils trennen in EU-bezogenen Anteil, in Klammern, einschließlich notwendiger Schätzen. Man kann mal gucken, unter welchem Teil diese Frage geframed ist. Ob den zusätzlichen Anforderungen gleichdienen, also in Summe dann den Application Requirements dazu, ob denen zugestimmt wird. Das ist die übergreifende Frage zu dem ganzen, zu der ganzen Übung, die wir gerade machen. Party?
Auf jeden Fall spiegelt das ja wieder, was das Konzept von EFRAG ist, ne? Dass sie diesen Customer Approach haben und den Location Approach, also Manufactured als Location Approach, Customer als Products and Products Expected to be Sold. Und also das spiegelt das ja genau wieder. Es ist halt noch nicht sehr konkret, wie man das dann ermitteln soll. Aber ich glaube, dass es diesen Ansatz erstmal widerspiegelt mit Customer und Location Approach, also diesen Mixed, wie nannten sie das, also sozusagen Mixed Approach, das ist in dieser AR ja dargestellt.
Genau, aber konkreter wird es auch nicht. Und ich glaube, das ist auch, so wie ich das verstanden habe, eine bewusste Entscheidung, dass das, egal welches Thema wir uns jetzt angucken, das bleibt genau auf dem Level, weil es principle-based sein soll, um Unternehmen halt die Freiheit zu geben, den, also beispielsweise Best Allocation Key für sich zu finden.
Aber ich hätte immer die Notwendigkeit, wenn ich jetzt mal A mir angucke, ich gucke mir meine eigenen Operations in der EU an. Und dann fange ich noch außerhalb der EU zu gucken, meine ganzen Sites, und dann rauszukriegen, ob da irgendwas produziert worden ist, was intern der EU verkauft würde, und dann diesen Primary Microplastics dafür rauszurechnen dann, ne?
Ja.
Ist nicht ganz unanspruchsvoll, glaube ich.
Und wird durch dieses where or are reasonably assumed auch nicht weniger anspruchsvoll, aber so von der Idee, ja.
Also ich muss gerade schon, wie man die globale, doch den globalen Konzern immer dafür einspannen, ob da irgendwas ist, was in der Richtung EU geschickt werden könnte sogar, ne?
Ja.
Hier, lassen wir mal auf uns wirken.
Hättest du uns noch ein anderes Beispiel? Dann gehen wir in die S-Standards.
Das ist vielleicht mal ein anderes, genau. Das hier ist ja recht greifbar noch, wenn man ja sagt, ich kann objektiv feststellen, gibt es da Mikroplastik oder nicht. Und das ist vielleicht noch ein bisschen bunter.
Also ja, zum ersten Teil ja, wenn er wechselt auf jeden Fall. Nach hinten raus wird es dann wieder, wenn man es released into the environment, dann wird es auch weniger klar wieder, aber ja. Okay, dann gehen wir mal zu den S-Standards. 110, okay. Okay, gut. Da sind wir bei Own Workforce. S1, Own Workforce. Unverändert wie Z1. Was wir neu haben, ist dann eine neue Textziffer. Was ist überhaupt Own Workforce, wenn ich die Mixed Approach anwenden möchte? Und auch hier, wie gesagt, konkreter wird's nicht, spiegelt das eigentlich nur das wieder, was EFRA konzeptionell mit der Mixed Approach erreichen will. Own Workforce ist zum einen Employees and Non-Employees that are employed by, provide labor to or are provided to the undertaking's own operations located in the EU. Location Component. Und B, Employees and non-employees that are employed by und so weiter, that are located outside the EU and are involved in the production of the products or services that were or are assumed to be sold or provided into und so weiter. Genau, customer-based component. Okay, das haben wir als neue Textziffer dazu. Das klärt zumindest auf konzeptioneller Ebene, was unter dem Begriff Own Workforce bei der Anwendung von einer Mixed Approach zu verstehen wäre. Okay, dann haben wir hier noch eine ganze Reihe an Application Requirements. Die beziehen sich auch beide auf genau diese neue Textziffer 8. Okay, wenn die Mixed Approach angewendet werden soll, unless it has reasonable or supportable evidence that another allocation basis is more appropriate for wieder faithfully representing EU-related impacts, it shall include all on-site employees and non-employees producing products or services that were okay und so weiter. Das gibt ja eigentlich nur oben wieder. Das ist noch eine Klarstellung. Also in supporting functions such as procurement and marketing. Okay. Zweite application requirement. Some decoder requirements and the standards allow undertakings to present certain metrics about the undertaking's employees either in terms of headcount or FTE. Jetzt kommt noch eine Erklärung, was ist unter Anwendung Mixed Approach, was ist da als FTE zu zählen. Kommt noch eine Erklärung, was FTE macht. Und der wichtige Satz ist eigentlich, FTE shall not be interpreted as referring to the proportion of an employee's time allocated to producing products or services that were or assumed to be. Okay, also wenn wir jetzt in einem Drittstaat jemanden haben, der an Produkten arbeitet, die in der EU verkauft werden oder von denen ausgegangen werden kann, dass sie in der EU verkauft werden, der aber auch an anderen Produkten arbeitet, die in einem Drittstaat verkauft werden oder von denen ausgegangen wird, dass sie in einem anderen Drittstaat verkauft werden, dann soll nicht die Zeit anteilig für die Produktion an Drittstaaten und EU-Produkten als FTE gerechnet werden. Das ist eigentlich der Hinweis in der Application Requirement. Okay, und damit haben wir quasi nur die neue Textziffer 8. Können Sie uns auch gern noch, ich lasse noch kurz wirken, wir können sonst auch gerne noch runtergehen auf die quantitativen Metriken. Da gibt es dann auch jeweils Application Requirements zu, wie damit umzugehen ist, wenn man die Mixed Approach anwendet. Aber ich gebe gleich einen Disclaimer vorab, das geht nicht weiter als so generische Application Requirements, denn wie wir sie auch oben schon gesehen haben.
Ich meine, hier müsste ich ja genauso gut alle erfassen, erstmal die jeglichen Arbeitnehmer wahrscheinlich, oder könnte ich da einzelne Sites mir raussuchen, außerhalb der EU, die davon potenziell betroffen sein könnten. Hängt ein bisschen vom Geschäft ab, ja.
Da gab es auch Beispiele in den FAQ-Unterlagen, und wenn nicht klar getrennt werden kann, ob die jetzt, also beispielsweise die Own Workforce in einem Drittstaat, wenn die nicht nur an EU oder Produkten, die auf dem EU-Markt platziert werden sollen, arbeitet, dann ist ja eine Trennung nicht möglich. Dann müssten auch alle zur Own Workforce gezählt werden.
Ja, oder was ist denn, wenn auch wieder Vorprodukte reinlaufen? Ist ja noch bunter. Oh, okay. Also birgt auf jeden Fall Potenzial für Komplexität. Die Betrachtung.
Und bisher würde ich auch feststellen, ich meine, wir sind ja zu den spezifischen Fragen gegangen, um vielleicht die übergeordneten Fragen beantworten zu können. So wirklich geholfen hat es, glaube ich, noch nicht. Also zumindest mein Eindruck. Können wir noch zu den quantitativen Metriken gab es noch eine Frage, glaube ich. Genau, S1.6 bis S1.16, da können wir mal noch hinspringen und mal durchscrollen zumindest. Das habe ich jetzt nicht alles vorbereitet. Aber da sind wir beispielsweise, das war schon zu weit, glaube ich. 6? Ah doch, hier. Okay, S1.6, Characteristics of Non-Employees in the Undertaking's Own Workforce. Ja, dazu, ne, da haben wir gar keine Application Requirement. Guck halt mal, wo wir hier noch was haben. Wahrgenommen. Gender Diversity beispielsweise. Auf 28. The Undertaker shall disclose the gender distribution in number, Klammern Headcount, and percentage at top management level. Bei Anwendung der Mixed Approach refers to the management level that's responsible for the EU-related impacts. For example, top management for the EU segment or the EU subsidiaries. Also im Zweifel wäre hier, glaube ich, anzugeben, ich habe ein EU-Tochterunternehmen mit mehr als 200 Millionen Euro Umsatz, guck mir von diesem EU-Tochterunternehmen, also ich muss jetzt kein EU-Segment haben, aber dieses Tochterunternehmen habe ich im Zweifel, ja, guck mir das Top-Management an und gebe da die Gender Distribution an.
Was denn?
Wie bitte?
Was wäre denn das für eine Aussage? Ich habe dann für EU-Produkte in dem Unternehmen eine Gender Equality oder nicht, oder?
Bei Produkten sind wir jetzt gar nicht.
Ich habe doch gedacht, es geht um EU-related. Dann wären wir doch irgendwo bei Produkten wieder.
Das gibt ja immer die zwei Ebenen, ne? Production and Produkte, also Customer und Location. Also
ja.
Ist sozusagen, Produkt ist immer nur so eine Ebene davon. Aber ja, grundsätzlich wäre man dabei, dass man sagt, wirklich eben Top-Management for EU-Segment.
Das ist doch eine vollkommen merkwürdige Angabe.
Das ist irgendwie... Das ist von vorne bis hinten, es ist schwierig.
Also das wäre für mich genauso wie Remuneration so eine Zahl, wo ich sagen würde, da können wir auch drauf verzichten.
Mhm. Ja, aber also mein Punkt war gerade eher die Machbarkeit. Und das wären zwar, wenn ich so ein EU-Segment nicht habe, sind wir ja nur bei dem Location-Based-Teil. Ich habe ein EU-Tochterunternehmen, dadurch komme ich an die Berichtspflicht, dann gucke ich mir das Top-Management an und berichte die Zahl. Wie nützlich diese Information ist, das ist ja die nächste Frage. Aber ich meine, machbar und was darunter vorstellen könnte man sich nicht.
Ja, wenn man sich dahin quält, ja.
Aber warum macht man jetzt wieder Dinge, die überhaupt nicht nützlich sind? Das ist doch...
Default Case, wie gesagt, und F-Fragwunsch ist ja ein Global Approach. Also.
Ja... könnte man dann auch sagen, das könnte man ersatzweise machen. Die Frage ist aber, was also die Zahl so in Zusammenhang mit einem Mixed Approach, man könnte auch den Mixed Approach ganz einfach sagen, dann ist es eben mal so ein Teilausschnitt und dann verzichten wir auf den Anspruch, hier irgendwie eine Fair Presentation zu machen, können wir ja auch genauso gut sagen, und haben dann soweit eine fallweise Berichterstattung. Das wäre ja auch möglich im Sinne von keep it simple, stupid. Wenn wir sagen, wir wollen das nur auf EU bezogen wissen. Und dann könnte man eigentlich das als Argument nehmen, zu sagen, brauchen wir diese Angabe dann überhaupt, wenn man jetzt sagt, wir rechnen da irgendwas für EU-bezogene, so eine Gender Equality-Zahl raus, daher für EU-bezogene Produkte, was vollkommen willkürlich ist. Das kann man auch nicht steuern, und das wird man wahrscheinlich auch nicht steuern, im Sinne von, für EU muss man jetzt eine ausgewogene Gender-Balance haben hier, ne? In der Produktion. Im Top-Management.
Klaus meldet sich noch. Du bist noch gemutet? Immer noch? Nee, jetzt.
Ja, jetzt müsste es gehen. Also ich sag mal, steuern kann man das schon. Also auch auf Country-Ebene kann ich natürlich sowohl meine Workforce als auch die Diversität im Management steuern, beeinflussen, indem ich da entsprechend meine Einstellungspolitik vorantreibe. Das kann ich, und das kann ich euch, kann ich auch europaspezifisch machen. Aber da muss man sagen, was sagt dieses Disclosure nachher? Ja, im Zweifelsfalle schaffe ich hier alles andere als ein Level Playing Field. Wenn wir jetzt, als internationales Unternehmen, Europa ansässig, unser Top Management across the world berichten müssen, ja, dann sind da eben auch in dem Durchschnitt die Manager oder die Population aus Ländern drin, in denen Frauen traditionell stärker noch benachteiligt werden. Ja, und wenn jetzt umgekehrt, sag mal, das Unternehmen mit Sitz in den arabischen Staaten jetzt über seine europäische Tochter versteht, dann steht das natürlich, sein Corporate Center weglassen kann, dann habe ich natürlich ein völlig schiefes Bild. Also das ist eigentlich der Punkt, der mich der am meisten stört.
Ja, das ist
dass ich, also machbar ist das, aber das Bild, was ich erzeuge, ist hier natürlich extrem schief.
Das ist ein willkürlicher Ausschnitt, ne?
Ja, das ist ein absolut ein völlig willkürlicher Ausschnitt und wird aber nachher verglichen. Nachher vergleiche ich die vielleicht tatsächlich sehr divers ausgestellte europäische Vertriebszentrale mit 20 Leuten, aber einer ganz tollen Quote, mit unserer weltweiten Managementpopulation. Ja, und in Wahrheit sind die 20 Frauen in Europa die einzigen, die überhaupt ein Management haben.
Ja, das könnte man dann soweit versuchen, damit.
Ganz, also da entstehen im Zweifelsfalle sehr, sehr verzerrte Bilder. Das ist eher mein Punkt.
Ja, genau. Also
das hat mit Produkten dann auch nichts zu tun.
Also wenn das jetzt gesteuert würde, dann könnte man da Potemkinsche Dörfer aufbauen oder sowas.
Ja. Ja.
Verstanden, Klaus, aber die Gefahr, also was ist, wie man es bezeichnet, wenn man sich auf einen Mixed Approach einlässt und EU-bezogene Auswirkungen bei welchem Thema jetzt auch immer separat betrachtet, birgt das ja immer die Gefahr, so einen EU-Beauty-Contest gewinnen zu wollen. Also die EU-Zahlen aufzuhübschen und den Rest der Welt dunkel zu lassen, quasi.
Ja, und deswegen macht er eigentlich nicht so viel Sinn, ne? Aber gut. Ich verstehe ja schon auch, woher die kommen.
Ich hätte jetzt vielleicht noch eine Frage. Also ich nehme mit, die Idee war, dass wir uns die themenspezifischen Vorgaben und die Application Requirements angucken, um vielleicht ein besseres Verständnis zu bekommen, um die konzeptionellen Fragen oben zu beantworten. Das hat nur bedingt geklappt. Aber ich glaube, eine Frage, die ich jetzt gerne nochmal aufrufen würde, wäre die nach dem Ziel der Fair Presentation in Textziffer 5 von ESS TC1. Mein Eindruck ist jetzt, vorsichtig formuliert von der Diskussion, die ich mitgenommen habe, dass man sich entscheiden sollte, ob man das Ziel einer Fair Presentation mit in die ESS TC reinschreibt oder die Möglichkeit für eine Mixed Approach einräumen möchte. Also zumindest war jetzt mein Eindruck von der Diskussion, eine Fair Presentation unter der Mixed Approach ist schwer zu erreichen.
Zumindest mit einer aussagekräftige, wo man jetzt sagt, man will einen also bei dem Global Approach, denke ich, würde ich das eher als und das, glaube ich, würde auch nicht widersprechen im Sinne von, wenn man global berichtet und zieht auch noch andere Aspekte mit ein, dass man dann eher zu so einem Fair Presentation Ansatz käme. Das andere, wie wir es gerade diskutiert haben, gestaltet sich als ungeheuer schwierig und wirkt auch letztendlich artifiziell in dem Zusammenhang. Ja. Können wir aber noch weiter diskutieren. Ich denke, wir sind noch nicht da. Also das habe ich die Befürchtung.
Okay, dann haben wir uns zumindest ein paar Fragen angeguckt. Viele Antworten haben wir nicht. Das Dokument und ich befürchte auch, die Fragen werden aber sehr ähnlich zu dem sein, was denn konsultiert werden wird. Das wollte ich nur mitgeben und zum Ende würde ich gerne noch mal Kati das Wort geben, ob du noch irgendwas reingeben möchtest oder irgendwas mitnehmen konntest jetzt noch für die weitere Diskussion.
Ja, ich habe immer nebenbei schon mal geguckt, was eigentlich in der Basis for Conclusion derzeit so auch an weiterführenden, vielleicht auch nochmal Hinweisen dazu, wie so eine Allocation sein soll, sowas drin ist. Also das wäre jetzt nochmal so eine Frage an euch. Ich weiß, dass wir in der Tech besprochen hatten, dass es so auch Beispiele gibt für Allocation, die waren aber sehr stark vereinfacht, haben auch sehr viele Fragen aufgeworfen. Ist das etwas, wo ihr denkt, das würde noch helfen, wenn man das mehr in den Standard reinbringt oder in die Basis for Conclusion? Oder das können wir aber auch später noch diskutieren. Aber es wäre jetzt noch so eine Frage, wie das gesehen wird.
Also wenn wir klare Vorgaben hätten, ja. Und alles andere wird ja wie so eine Art Einzelfallregelung dann wieder, ne?
Ja, die Beispiele, die wir uns angeschaut hatten, die waren wirklich auch sehr auf sehr abstrakter Ebene und hätten auch im konkreten Fall für die Unternehmen, hätten sich da auch wieder 10 Fragen noch angeschlossen. Deswegen, ja, genau.
Okay. Danke, Kathi. Danke an Danny Kutter. Dann würden wir den Punkt jetzt, das war dann Top 4 ESS TC, erstmal schließen.